Guten Tag allen. Schön, dass wir miteinander so einen Gottesdienst feiern. Ich werde auf Schriftdeutsch reden. Ich versuche es. Der Knecht Gottes, ein Mann mit einer Mission. Heute werde ich vor allem eine Auslegung dieses Textes geben. Wir haben schon letztes Mal gesehen beim ersten Gottesknechtslied, wer dieser Mann ist. Er ist der Messias, Jesus Christus. Und Jesus hat sich ja selbst als Knecht Gottes verstanden. Und an wen wendet er sich hier? Hört mir zu, ihr Inseln, und merket auf, ihr Völker in der Ferne. Mit den Inseln sind eben auch die Völker gemeint, die überall in der Welt verstreut sind. Also nicht nur Israel, sondern auch die Völker in der Ferne. Und das andere, was wir hier sehen, ist, dass der Knecht Gottes redet. Hört mir zu, ihr Inseln. Und damit mir zu, das ist so sehr intim, sehr persönlich. Der Missionar Gottes stellt sich hier vor. Der Herr hat mich von Mutterleibe an berufen und meines Namens gedacht von Mutterschoß an. Ja, als Jesus geboren wurde, der verheißene Christus, hat er eine klare Bestimmung, eine Berufung. Und auch sein Name war schon bekannt bei Maria und Josef. Eigentlich schon bekannt, eben aus Jesajas Zeiten, wie es in Jesaja 7,14 heißt, dass er Immanuel heißt. Sein Name ist Immanuel, Gott mit uns. Auch wenn wir nicht der Knecht Gottes sind, der verheißene Christus, sondern eben einfach Diener Gottes, so dürfen wir doch auch wissen, dass wir von Gott, von Mutterleibe an berufen sind. Und Gott hat schon vor der Empfängnis deinen Namen gekannt. Paulus sagt es so im Epheserbrief: In ihm, in Christus, sind wir auserwählt vor Grundlegung der Welt. Gott hat für jeden Menschen einen Weg bereit. Und wo wir ihm gehorchen, bekommt unser Leben Sinn und Ziel. Dein Leben ist ein Geschenk von Gott, das in der Beziehung zu ihm seine Erfüllung findet. Und was uns dieses Wort ebenfalls nahelegt: Ein gezeugtes Kind im Mutterleib ist nicht einfach ein Fleischklumpen, über den die Eltern verfügen dürfen. Nach dem bekannten Motto: Mein Bauch gehört mir. Der Bauch sicher schon, aber das Leben, das Gott in einer Schwangerschaft heranwachsen lässt, eben nicht. Gott ist nämlich tatsächlich das Risiko eingegangen und hat seinen einzigen Sohn bei der Inkarnation im Mutterleibe einer Frau, der Maria, heranwachsen lassen. Ob damals die Ehrfurcht vor Gott und dem Leben größer war als heute? Ich habe dich berufen von Mutterschoß an. Und wir leben, weil unsere Eltern das Leben geachtet haben. Vers 2, er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, hält mich versteckt im Schatten seiner Hand, und er hat mich zu einem geschärften Pfeil gemacht, hat mich verborgen in seinem Köcher. In Offenbarung, in Hebräer 4, 12 heißt es, dass Gottes Wort schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Und hier steht vom Knecht Gottes: Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Das stimmt genau mit dem überein, was verheißen war. Und auch in Offenbarung 1,16 wird Jesus beschrieben mit den Worten: Und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges scharfes Schwert hervor. Jesus wird mal die ganze Welt richten. Hier aber ist das Schwert noch versteckt in seiner Hand und der geschärfte Pfeil ist noch im Köcher. Das heißt, es ist noch verborgen. Für die Menschen war das damals noch nicht so ganz klar, wer dieser Jesus war, als er auf diese Welt kam. Es zeigte sich erst in seinem Dienst, als er dann mit 27 bis 30 Jahren mit den Menschen unterwegs war und ihnen gedient hat. Es zeigt aber auch die intime Gemeinschaft des Knechtes mit dem Herrn, mit seinem Vater. Die Waffen, um die Nationen zu gewinnen, sind Gottes Wort, eben das schärfer als das zweischneidige Schwert, und Jesu Sieg. Gott hat keine andere Strategie. Es ist nicht etwas Gewalttätiges in dem Sinne, sondern eine Klarheit, die zeigt, wie Gott das Leben gedacht hat. Und er sprach zu mir: Mein Knecht bist du, Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. Jesaja sieht, wie der Sohn den Vater und der Vater den Sohn verherrlicht. Und im Neuen Testament finden wir diese genau wieder zutreffend in Johannes 17,1, wo Jesus betet: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. Mit jedem Vers und mit jedem Wort wird uns gezeigt, wer dieser Knecht ist, der hier spricht. Und er nennt seinen Knecht hier Israel. Wer ist hier mit Israel gemeint? Jesus Christus selbst ist eigentlich das wahre Israel, so wie es sich sein Vater vorgestellt hat. Das Volk Israel hatte versagt. Wie Jesaja in Kapitel 5 im Lied des Weinberges uns ja das bildlich vor Augen stellt. Dort wird von einem Weinberg berichtet, den Gott zubereitet hat, alles getan hat, was es braucht, dass er gute Früchte bringt, aber es gab dann nur saure Trauben. Und dann sagt Gott: Das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn, des Allmächtigen. Und Gott fragt verzweifelt: Was war an meinem Weinberg noch zu tun und ich hätte es nicht getan? An Israel, am Volk, an seinem eigenen Volk. Und was sagt Jesus in Johannes 15, Vers 1? Ich bin der wahre Weinstock. Das ist eigentlich so die ganz verschlüsselte, aber explosive Sprache. Jesus sagt: Ich bin das wahre Israel. Er ist das perfekte Beispiel dafür, was Gottes Vorstellung von Israel war. Und weiter: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Aber sind wir in Verbindung mit ihm, dann sind wir einen Segen für die Menschen. Ich aber hatte gedacht, ich habe mich vergeblich abgemüht, um meine Kraft umsonst und nutzlos verbraucht. Wo sehen wir das im Leben von Jesus? Als er über das Brot gesprochen hat, von da war das zu hart für die Menschen, und da heißt es: Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr nach. Da fragte Jesus die 12: Werdet ihr auch weggehen? Und an anderer Stelle, am Schluss, als Jesus gefangen wurde, da heißt es: Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Nach 3 Jahren harter Arbeit und Lehre und Mitgehen, alles weg. Umsonst. Auch Petrus, der ihn dann sogar verleugnete. Hast du das auch schon so erlebt, so im Leben? Ist alles für Katze. Alles umsonst. Ich habe mich abgemüht und jetzt, ja. Auch in meinem Leben gab es Zeiten, wo ich meinte, es sei vergebliche Mühe gewesen. Ich denke an die Zeit, als wir Thai- und Karen-Sprache einigermaßen bewältigt hatten. Ich hatte gerade eine Kurzbibelschule vorbereitet. Und dann wurde eines unserer Kinder krank und wir mussten in die Schweiz zurückkehren. Und wir wussten nicht, ob wir jemals wieder zurück können. Und ich fragte Gott alles für die Katz. Weshalb habe ich mich 15 Jahre mit Bibelschule, Gemeindepraktikum in Deutschland, englische Sprachschule, Missionsschule in England, Thai- und Karensprache lernen abgemüht, wenn du uns dann, wenn wir bereit sind, etwas zu tun, wieder nach Hause schickst? 15 Jahre für die Katz. Ich fühlte mich als Versager und doch im Nachhinein kann ich sagen, dass diese Zeit zu einer der tiefgreifendsten Lernzeiten in Gottes Hand wurde. Als wir nach 2 Jahren wieder nach Thailand ausreisen konnten, kam die beste Zeit für uns. Gott hatte wirklich so vieles gut vorbereitet. Und wir konnten dann mit der Kursbibelschule beginnen, aber völlig anders, als ich sie vorbereitet hatte vorher. Und es war so viel besser. Aber worauf baut der Knecht Gottes seine Hoffnung während der Zeit, wo er dachte, es ist alles umsonst? Woran hielt er sich fest? Das heißt es, und doch steht mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und mein Gott ist meine Stärke. Woraus nahm der Knecht Gottes seine Identität, als es ihm schlecht ging? Er nahm seine Identität nicht aus seiner Leistung. Er war nicht nur jemand, wenn er Erfolg hatte, sondern er hielt daran fest, mein Recht und mein Lohn steht bei meinem Gott. Und mehr noch, ich bin wertgeschätzt in seinen Augen und mein Gott ist meine Stärke. Ich bin wertgeschätzt in seinen Augen. Auch dann, wenn ich alles andere fühle, Versager fühle oder in Krisen bin, denke, was hat alles für einen Sinn? Es scheint so, dass er ihn die Erfolglosigkeit näher zu Gott gebracht hat und dass er sich nicht über seinen Erfolg oder was Menschen von ihm hielten, identifiziert hat. Ich muss sagen, ich bin auch sehr dankbar für Gottes Treue in unserem Leben und dann wieder zu erfahren, dass Gott auch wieder heilt und wieder zurechtbringt und seine Liebe wieder neu über uns ausschüttet. Hier in Jesaja 49 ist einer, der meint, alles ist umsonst und laugt mich nur aus. Mein Leben ist sinnlos und ich tauge nichts. Und Gott sagt ihm in dieser Lage hinein, ich habe dich erwählt und bereitet von Mutterleib an. Du bist wertgeachtet vor mir. Ich habe noch viel Größeres mit dir vor, als du dir bis jetzt überhaupt vorstellen kannst. Wichtig ist, dass wir aus dem eigenen negativen Denken und Fühlen herauskommen und Gottes Wort in unser Leben hineinkommt, dass wir diese Perspektive von Gott her für unser Leben gewinnen. Nicht das, was ich immer über mich selber denke, sei das überhöht oder sei das komplett am Boden, dass ich ein Nichts bin. So wichtig, dass wir da sehen, was gilt, ist Gottes Wort. Dass es zur Bewegung kommt von ich dachte oder meinte in Vers 4 zu nun aber spricht der Herr in Vers 5. Worauf vertrauen wir? Auf unsere Meinung, wer ich bin, oder auf das, was Gott sagt, dass du bist, wertgeachtet in meinen Augen? I've always thought. Ich habe immer gedacht, was? Und was denkst du, dass deine Fähigkeiten nicht gefragt sind? Dass andere besser geeignet sind für Gottes Aufgaben? Dass Gott dich nicht gebrauchen kann? Was hast du gemeint oder was denkst du über dich? Nun aber spricht der Herr. Und was hat er zu Jesaja damals gesagt? Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und Jesajas Antwort war: Hier bin ich, sende mich. Und zu seinen Jüngern, als sie davor standen, dass Jesus von ihnen wegging, zurück zu seinem Vater und sie die ganze Welt gewinnen sollen als Licht dieser Welt: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Welt. Dann die Frage: Was sagt heute Morgen Gott in dein Leben hinein? Was antwortet er dir auf deine Enttäuschungen, Bedenken und Einwände? Was ist Gottes Antwort auf das "Ich dachte, ich meinte"? Wertgeachtet in seinen Augen. Er hat die Kontrolle. Er hat dich berufen, sein Kind zu sein. Nach diesem "Ich dachte, ich habe mich vergeblich abgemüht und meine Kraft umsonst und nutzlos verbraucht", besinnt sich der Knecht Gottes auf seinen ersten Auftrag. Als Knecht Gottes weiß er sich vom Mutterleibe von Gott dazu berufen, die Stämme Jakobs aufzurichten. Seine erste Mission, Jakob zu ihm zurückzubringen und damit Israel zu ihm gesammelt werde. Jesus wusste um diesen Auftrag. Der kananäischen Frau antwortete er in Matthäus 15, 24: "Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels gesandt." Das war sein erster Auftrag. Und Jesus ist der verheißene, gute Hirte für Gottes Volk, wie uns in Vers 10 beschrieben wird, wo es heißt: "Sie werden aber hungern, noch, sie werden aber weder hungern noch dürsten. Keine trügerische Wasserspiegelung noch Sonne wird sie belenden, denn ihr Erbarmer wird sie führen und zu den Wasserquellen leiten." Also so heißt es in unserem Text im Jesaja 49, Vers 10. Und das ist ein klarer Beschrieb eines Hirten. Und Jesus sagt: "Ich bin der gute Hirte." Nicht nur für sein Volk Israel, sondern für alle, für uns alle, die wir das Vertrauen in ihn setzen. Mitten in die Zweifel des Knechtes Gottes, ob alles vergeblich ist, erneuert Gott seine Mission an Israel und sagt dann in Vers 6: "Es ist zu wenig." Ha, auch schon gehört, es ist zu wenig. Wenn der Chef ruft: "Hallo, es ist zu wenig." Und dann denken wir, jetzt kommt noch mehr Druck, noch mehr Abmühen. Und dann sagt der Chef: "Es ist zu wenig Lohn, das du kriegst. Du arbeitest viel mehr." Das ist etwa das, was hier da steht. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. Es ist zu wenig. Weshalb? Gott und sein Sohn Jesus, der als Mensch Knecht geworden ist, hat so eine große Erlösung geschaffen, die den vollen Einsatz brauchte. Der Knecht Gottes den Weg ging ans Kreuz und sagte: "Nur dafür, nur für ein Volk, das ist viel zu wenig. Du bist das Licht für die ganze Welt. Das ist dein Lohn. Das ist deine Verantwortung." Kein kleines Denken, sondern Gott hat immer die ganze Welt in der Hand. Das ist seine zweite Mission. "So mache ich dich zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde." Jesus hat sich selbst als das Licht der Nationen verstanden, wenn er sagt: "Ich bin das Licht der Welt." Durch die Auferstehung hat Jesus Satan und den Tod besiegt. Und Jesus sagt zu uns: Nun, ihr seid das Licht der Welt. Das ist unser Auftrag. Und wir sollen unser Licht nicht unter den Scheffel, also nicht unter die Haube stellen, sondern es soll leuchten. Weil wir Jesus erlebt haben. Nicht, weil wir ihn theoretisch in unserem Kopf kennen, sondern weil unser Leben von ihm geprägt ist. Und wir eine Gewissheit haben, dieser Jesus Christus lebt auch heute. Wenn wir ihn erlebt haben, darum können wir Licht sein. Nur unsere Gemeinde, nur unsere Familie, nur ich selbst ist zu wenig. Wir sind das Licht der Welt. Und unser Licht soll strahlen in die Welt hinein. Und auch als Gemeinde, und dann denken wir, ja, wir sind ja jetzt hier im Brunnen, wie können wir da in die Welt hineinleuchten? Dafür gibt es Missionare, die wir unterstützen können, die wir aussenden können. Das sind die Außenmitarbeiter der Gemeinde Christi, die das Licht weitertragen. Und wir haben die Aufgabe, sie dabei zu unterstützen und Anteil zu haben. Was sind die Auswirkungen seiner Mission? Ein neuer Bund mit Gottes Volk, der Gnadenbund. Vers 8, ich werde dich zum Bundesmittler machen. Jesus hat den neuen Bund aufgerichtet, wie er dies beim Abendmahl deutlich gemacht hat. Das ist der neue Bund. Aus Gnade sind wir gerettet. Befreiung aus Gefangenschaft und Dunkelheit, Vers 9. Dass du den Gefangenen sagst, geht hinaus, und zu denen in der Finsternis, kommt hervor. Dieses Wort korrespondiert mit Jesaja 61, Vers 1, wo es heißt, Freilassung oder Amnestie auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Und Jesus greift dann dieses Wort bei seiner ersten Predigt in Nazareth auf und sagt, und das hatten wir auch letzten Sonntag gehört, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Das ist die gute Nachricht, die wir haben. Befreiung aus Gefangenschaft und Dunkelheit. Eine gute Nachricht für alle Völker. Und das verleiht unserem Leben Sinn, wenn wir diese Botschaft in diese Welt hineinstrahlen lassen. Heraus aus der Finsternis. Hier haben Karen ein Geisterhaus angezündet. Hier ist natürlich das so greifbar, sichtbar. Befreiung von Ängsten sieht man nicht immer. Befreiung von Süchten, auch da möchte uns Gott helfen. Es geschieht nicht immer automatisch oder in den wenigsten Fällen, aber wir dürfen auch Hilfe in Anspruch nehmen. Befreiung von esoterischen Praktiken, Yoga und dergleichen, die uns dann hineinbringen in eine andere Bindung. Nicht zu Gott. Fernöstliche Religionsübungen. Und das oft vermischt mit dem christlichen Glauben nebenbei. Oder auch Flüche und Fesselungen, manchmal in ganzen Generationen, das sich einfach durchzieht. Und Jesus sagt, dafür bin ich gekommen, dich zu befreien. Aus diesen Bindungen herauszubringen. Dafür bin ich gestorben. Dafür habe ich mein Leben gegeben. Aber es braucht auch oft dann ein bewusstes sich lossprechen, sich lossagen davon. Im Namen von Jesus von Nazareth, der ins Fleisch gekommen ist. Lossprechen aus diesen Bindungen und Irrwegen. Aber als allererstes, das Wichtigste ist, kommt ans Licht, wie er sagt im Vers 9, kommt ans Licht. Wenn wir das verstecken und begraben, denken, ja, das spielt ja keine Rolle, das weiß ja niemand, dann kommen wir nicht vorwärts, wir werden nicht vom Fleck kommen. Kommt ans Licht. Und dann, was sind die Auswirkungen seiner Mission? eine gewaltige Bewegung hin zu Gott. Siehe, diese kommen von fern her und siehe, die von Norden und von Westen und jene aus dem Land Sevenin oder Sinim, je nach Übersetzung. Es ist noch spannend zu sehen, im Qumran-Text heißt es Sevenim, im masoretischen Text heißt es Sinim, das sind zwei alte Textbeschreibungen des hebräischen Wortes. Und das Wort Sinim heißt im Hebräischen China, ist China. Und wenn wir das dann so ansehen, von Norden und Westen und jene aus dem Land Sinim, das wäre ja der Osten, auch von Israel her gesehen, aus China. Das sind heute 100 Millionen Christen mindestens. Ja, Gott hält sein Wort. Gott schafft das. Gott sammelt nicht nur sein Volk aus allen Ländern, sondern er versammelt auch Menschen aus allen Völkern, die ihm vertraut haben. Und dann hören wir in Offenbarung Vers 9 und 10, und das lesen wir miteinander. Wer mag, kann gleich mal aufstehen. Lesen wir so miteinander. Jetzt sah ich eine Menschenmenge, so unübersehbar groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Als Zeichen ihres Sieges hatten sie weiße Gewänder an und trugen Palmenzweige in ihren Händen. Mit lauter Stimme riefen sie: Heil und Rettung kommen allein von unserem Gott, alle Macht in seinen Händen hält, und von Christus, dem Lamm. Können wir uns wieder setzen. Also die standen alle vor dem Thron und haben Gott angebetet. Und das ist das Ziel. Auch bei der letzten Predigt, letzten Sonntag, interessanterweise führen die Gottesknechtslieder immer wieder zu diesem Ziel hin. Lob und Anbetung Gottes ist das Ziel. Könige werden ehrfurchtsvoll aufstehen und Fürsten anbetend niederfallen, um des Herrn willen. Und dann im Vers 13, jubelt ihr Himmel und jauchze, du Erde, und ihr Berge, brecht in Jubel aus. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und über seinen Elenden erbarmt er sich. Und so auch in Offenbarung 7, Vers 12, die gleiche große Menge, von der wir jetzt gerade gelesen haben, also nur zwei Verse später heißt es dann: Ja, das steht fest, sagten sie. Anbetung und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Kraft gehören unserem Gott für immer und ewig. Amen. Ja, solch einem Gott dienen wir, dem das weltweite Lob über sein uns geschenktes Heil gehört. Dieser Gott ruft uns, seine befreiten Kinder, Freunde und Mitarbeiter zu sein. Wir sind berufen, die gute Nachricht allen Völkern zu bringen. Lässt du dich darauf ein?